Es begrüßt Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen und grüß Gott zur kommenden Stunde, die unter dem Thema steht: Die Liebe Christi drängt uns, Paulus und die Neuevangelisierung. Als der Völkerapostel Paulus einst loszog, um der Welt Christus zu verkünden, da hatte er eine bunte und auch sehr vielfältige Gesellschaft vor sich. Da waren die heidnischen Götterwelten des antiken Rom und Griechenlands. Auch in den heute islamischen Ländern des Nahen Ostens verehrte man die verschiedensten Götter. Dazwischen lebten verstreut einzelne jüdische Gemeinschaften. Auch heute können wir in der westlichen Welt kaum noch von der einstigen Vorstellung einer Volkskirche ausgehen. Vielfach ist sogar mittlerweile schon von einem Neuheidentum die Rede. Da ist es naheliegend, auf den Völkerapostel Paulus zu schauen, wenn wir heute immer mehr die Notwendigkeit der Neuevangelisierung entdecken. Dr. Veronika Ruf arbeitet an einem eigenen Institut für Neuevangelisierung im Bistum Augsburg. Sie ist Theologin, arbeitet dort als Referentin für Neuevangelisierung, und Sie darf ich ganz herzlich als Gast in unserer Sendung begrüßen. Grüß Sie, Frau Ruf.
Grüß Sie, Frau Fröhlich, und grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Das Thema der heutigen Sendung stand seit dem letzten Jahr schon zweimal im Programm. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen unserer Hörer aufgefallen ist. Einmal musste die Spiritualitätssendung einer Papstreise weichen, ein andermal ging es aus Gesundheitsgründen nicht. Deshalb, Frau Dr. Ruf, umso schöner, dass es heute jetzt nun klappt.
Ja, ich freue mich.
Also, die Liebe Christi drängt uns, Paulus und die Neuevangelisierung, das ist das Thema dieser Sendung. Kann man die Welt damals, so um 50 nach Christus in etwa, und unsere heutige Zeit tatsächlich vergleichen miteinander?
Ja, ich glaube schon. Also natürlich können wir heute so auf den Mond fliegen und haben die ganzen technischen Geräte wie PCs und das Handys, das gab es damals natürlich nicht beim Paulus, aber es war eine globale Welt. Sie waren ja miteinander verknüpft, das im Römischen Reich, und da gab es verschiedenste Richtungen, denen man anhängen konnte, verschiedenste Glaubensrichtungen auch, verschiedenste Götter, und dann das Judentum natürlich eine Religion, und dann kommen jetzt die Christen da dazu, in diese Welt hinein. Und da hinein verkünden die ersten Christen den Glauben. Und es ist faszinierend, wenn man dann so sieht, wie wenn man einige Briefe des Apostels Paulus liest, und man könnte meinen, er hätte es für uns heute geschrieben.
Ich fand das ganz lustig, mal beim Nachschauen, was so auf der arabischen Halbinsel, wo Paulus ja auch unterwegs war und dann eben Antiochia und so weiter, was damals eben so geglaubt wurde. Und da gab es offensichtlich in Mekka, habe ich gesehen, nochmal einen Tempel auch für die Aphrodite, die ja eigentlich aus Griechenland dann kam. Also offensichtlich gab es damals auch regelrechte Modeglaubensrichtungen oder so, ne? So Modegöttinnen, könnte man fast sagen, fand ich ganz spannend. Und dass eben, wie Sie sagten, in dieser globalen Welt dann doch auch sehr vieles durchgängig war und sich vieles auch Glaubensrichtungen verbreiteten von A nach B. Genau, das hat Paulus genutzt für sich. Und wir können jetzt mal schauen, was Sie für uns zusammengetragen haben, was wir da auch von ihm lernen können durchaus. Also jetzt kommt zunächst ein Vortrag von Frau Dr. Veronika Ruf aus Augsburg zu dem Thema »Die Liebe Christi drängt uns, Paulus und die Neuevangelisierung«.
Ja, danke schön, Frau Fröhlich, für diese anregende Einleitung. Da sind wir dann auch schon mittendrin. Der Auftrag, den Jesus seinen Jüngern ganz am Anfang gegeben hat, der steht natürlich am Anfang jeder Evangelisierung. Ich will gleich vorneweg sagen, Neuevangelisierung setzt ja eigentlich voraus, dass jemand schon evangelisiert ist. Und insofern in der Urkirche von Neuevangelisierung zu sprechen, das ist ein bisschen, ja, sagen wir mal, gewagt oder einfach eine Übertragung dieses Wortes, weil dieses Wort ja geprägt wurde von Johannes Paul II. Und schon vorher Paul VI. Hat es auch schon verwendet, um das zu bezeichnen, dass wir heute in unserem christlichen Abendland, das ja so vielfältig geprägt ist wie damals diese kulturelle Welt, dass es eine neue Evangelisierung braucht, weil viele Christen auch ihren Glauben vergessen haben oder gar nicht zu seiner Tiefe vorgedrungen sind. Und so verstehen wir dieses Wort, aber es ist auch interessant, dass man das einfach, dieses Wort mal nehmen kann und schauen kann, wie schaut denn das damals aus in dieser Welt, wo erstmals evangelisiert wurde, das Christentum den Menschen nahegebracht wurde, aber dann natürlich auch schon da die Notwendigkeit bestand, dass der Menschen dann im Glauben wachsen und da tiefer kommen. Also dazu kommen wir an einem der Punkte, die ich Ihnen nennen will, jetzt in diesem Vortrag. Aber gehen wir zurück zu diesem ersten Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Matthäus 28, 19 ist eine ganz wichtige Stelle, wenn nicht die wichtigste Stelle, auch gerade für Evangelisierung oder Neuevangelisierung. Da heißt es: Geht zu allen Völkern und macht alle Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch befohlen, geboten habe. Seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. So dieser Urauftrag möchte ich ihn nennen, den Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat. Mit der Sendung durch Jesus hat alles begonnen. Und diese Sendung, die nimmt ihren Lauf durch die 12 Jünger, die Jesus berufen hat, die 12 Apostel, denen dann auch ziemlich bald andere sich beigesellten, um ihnen da zu helfen und diese Evangelisierung voranzutreiben. Der wichtigste Mann nach den 12 ist wohl der heilige Paulus. Er selbst sagt, er sei von Jesus als Apostel berufen worden. Galater 1. Paulus zum Apostel berufen, nicht von Menschen oder durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und durch Gott den Vater. Das ist seine Vision. Er ist Vorbild eines Missionars, eines jeden Missionars in der Urkirche. Er ist der 13. Apostel, so wird er auch genannt, der Völkerapostel. Interessanterweise wissen wir von den 12 Aposteln nicht so viel wie vom heiligen Paulus. Die ganzen Schriften des Neuen Testaments sprechen natürlich am meisten von Jesus, aber nach Jesus ist der Apostel Paulus derjenige, von dem wir am meisten wissen. Wir wollen jetzt anhand seines Lebenslaufes uns anschauen, zwar 5 Punkte, die für uns heute wichtig sein können, wenn wir Missionare sein wollen. Also wenn wir seinen Lebenslauf jetzt so durchgehen, dann hören Sie immer schon mal mit, ja, was kann das für mich heute, für uns heute bedeuten? Wer war Paulus? Wie sah er eigentlich aus? Es ist interessant, es gibt einige Bilder von ihm aus der frühen Kirche. Eines, das vom Jahr 313 stammt, ein ganz bekanntes. Und das sieht Paulus so aus. Er ist dargestellt mit schmalen Schläfen und langer, spitzer Bart, langgezogene Schädelform und ein dreieckiges Gesicht. Und so diese Darstellung zieht sich durch die Jahrhunderte immer durch. Also Sie erkennen sofort einen Pauluskopf im Vergleich zum Beispiel zum Petrus, der immer mit Locken dargestellt wird. Da hat der Paulus immer eine so halbe Glatze und eben dieses lange, spitze Gesicht. Das entspricht einer Beschreibung von ihm aus den Thekla-Akten. Das ist eine apokryphe Schrift, das heißt eine Schrift, die nicht zum Neuen Testament gehört, sondern von einer angeblichen Schülerin, der heiligen Thekla, als Schülerin des Paulus, so um 200 nach Christus geschrieben worden ist. Und da schreibt sie über den Paulus Folgendes: Er war klein von Gestalt, mit kahlem Kopf und krummen Beinen, in edler Haltung, mit zusammengewachsenen Augenbrauen und ein klein wenig hervortretender Nase, voller Freundlichkeit. Denn bald erschien er wie ein Mensch, bald hatte er eines Engels Angesicht. Soweit diese Beschreibung der heiligen Thekla von Paulus. Es ist doch sehr schön, wie sie ihn da so charakterisiert, mit kahlem Kopf und krummen Beinen. Und dieses Angesicht, das ausschaut wie ein Engel. Ja, Paulus, wo kommt er her? Er wurde um 5 nach Christus, und andere Quellen sprechen von 8 nach Christus, in Tarsus in Zilizien im südlichen Teil von Kleinasien geboren. Das liegt an der Grenze zwischen Anatolien und Syrien. Seine Eltern waren Juden und römische Bürger zugleich. Paulus erhielt auch gleich zwei Namen mit der Geburt, nämlich Saulus, das ist das Hebräische, und Paulus, das Lateinische. Also wir haben ja dieses Sprichwort vom Saulus zum Paulus. Das ist also dieser Wechsel zwischen seinem hebräischen Namen und dem lateinischen Namen. Aber wir meinen ja damit seine Bekehrung. Ja, Paulus war ja Jude und er wuchs in den jüdischen Glauben hinein. Er wurde erzogen in der jüdischen Gemeinde in Tarsus. Und dann kam es irgendwann zwischen dem Jahr 33 und 35, also relativ kurz nach der Kreuzigung und Auferstehung Jesu, zu dem entscheidendsten Moment seines Lebens, zu seiner Bekehrung. Das wäre jetzt unser erster Punkt schon, wie er in diese Christusbeziehung kommt, nämlich durch die sogenannte Bekehrung. Denn das muss man eigentlich in Anführungszeichen sehen, denn hier bekehrt sich ja kein Verbrecher, sondern eigentlich ein guter Mensch. Er war nur irregeleitet. Und was ist Bekehrung für ihn? Es ist dieses Eintreten in eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Dieses Bekehrungsereignis beschreibt die Apostelgeschichte dreimal. Er hat also da eine Erscheinung auf seinem Weg nach Damaskus, die sein ganzes Leben verändert. Er wollte Christen verfolgen, aber dann begegnet er Christus selbst. Er sieht ein helles Licht, so wie es die Apostelgeschichte beschreibt, und er stammelt: Wer bist du? Und er hört: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Das ist so überwältigend, dass er blind wird und er sich führen lassen muss nach Damaskus. Er muss seine ganzen Maßstäbe für sein Leben und seine Welt ganz neu sehen von Jesus her. Also, dass das ein umwälzendes Ereignis ist, das beschreibt uns die Apostelgeschichte schon. Nur werden dort mehr so diese äußeren Dinge gezeichnet, während Paulus selber eine Beschreibung dieses Ereignisses uns hinterlassen hat, nämlich im Galaterbrief. Und dort beschreibt er das mehr als ein inneres Geschehen. Ich lese ihm das einmal vor. Das ist Galater 1. Die Verse 11 bis 17 und dann 22 bis 24. Ich erkläre euch, Brüder, das Evangelium, das ich verkündet habe, stammt nicht von Menschen. Ich habe es ja nicht von einem Menschen übernommen oder gelernt, sondern durch die Offenbarung Jesu Christi empfangen. Ihr habt doch gehört, wie ich früher als gesetzestreuer Jude gelebt habe und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgt und zu vernichten suchte. In der Treue zum jüdischen Gesetz übertraf ich die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Als aber Gott, der mich schon im Mutterleib auserwählte und durch seine Gnade berufen hat, mir in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, damit ich ihn unter den Heiden verkündige, da zog ich keinen Menschen zu Rate. Ja, dann beschreibt er, wo er so überall hingegangen ist danach und sagt dann, also er geht nicht gleich zum Evangelisierung, sondern zieht sich zurück. Und dann schreibt er, den Gemeinden Christi in Judäa aber blieb ich persönlich unbekannt. Sie hörten nur, er, der uns einst verfolgte, verkündigt jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Und sie lobten Gott um meinetwillen. Durch diesen Text wird deutlich, dass Paulus seine Bekehrung nicht seiner eigenen Einsicht oder seiner eigenen Initiative zuschreibt, sondern vielmehr einem Eingreifen durch Gott selbst. Es war Gott, der ihm in seiner Güte seinen Sohn offenbarte, so wie es geheißen hat. Man kann das auch so übersetzen. Gott gefiel es, seinen Sohn in mir zu offenbaren. Dann kommt nämlich sehr schön heraus, dass es kein rein äußerliches Ereignis ist, das hier stattfindet, sondern etwas, das zutiefst in seinem Inneren geschieht. Also es leugnet nicht, dass Paulus wirklich auch eine äußere Vision hatte, wie es in der Apostelgeschichte beschrieben ist oder auch im ersten Korintherbrief, sondern es unterstreicht den Umstand, dass Paulus innerlich berührt war und dass er von Jesus Christus von innen her erfasst worden ist. Es war der Beginn einer lebenslangen Beziehung, einer lebenslangen Freundschaft mit Jesus Christus. Und wenn wir das jetzt so betrachten, können wir uns selber fragen, wenn Sie an Ihr eigenes Leben denken, was da mit Paulus wohl geschehen ist. Vielleicht hat nicht jeder so eine markante Umkehrerfahrung, aber irgendwann sind Sie vielleicht Jesus Christus auch so begegnet, dass Sie gesagt haben, ja, ich will mein Leben mit ihm leben. Und vielleicht merken es die Menschen auch um sie herum, dass Jesus Christus ihr täglicher Begleiter ist, dass sie nach seinem Wort leben, dass sie auch den Wunsch haben, dass andere zu dieser Beziehung kommen, ja, dass sie auch andere mitnehmen auf dem Weg nach Damaskus, wenn man so will, und hoffen und beten, dass Menschen dort eine Begegnung haben, eine Begegnung mit dem Herrn, die dann einmündet in ein Glauben an ihn, eine Beziehung zu ihm. Als Beispiel, wenn Sie jemand mitnehmen zu einem Gebetsabend, zu einer Wallfahrt oder wo auch immer. Wo ist das Damaskus, wozu Sie Menschen einladen können oder wo Sie auch spüren, ja, ich möchte ihn mehr, tiefer kennenlernen. Lassen wir so diese Gedanken mit uns gehen, wenn wir jetzt in einer Musikpause darüber nachdenken.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. In unserer Reihe Spiritualität hören Sie eine Sendung zum Thema Die Liebe Christi drängt uns, Paulus und die Neuevangelisierung. Unser Gast ist Frau Dr. Veronika Ruf, Referentin für Neuevangelisierung im Bistum Augsburg. Und es geht nun weiter mit Ihrem Vortrag.
Wir haben gerade in einem ersten Punkt nachgedacht darüber, wie Paulus in diese Christusbeziehung hineingekommen ist, nämlich durch sein Bekehrungserlebnis vor Damaskus, was ihn so geprägt hat, dass er so innerlich ergriffen war von dieser Liebe Christi, die ihn dann immer angefeuert hat, angetrieben hat, dass die Botschaft Jesu Christi zu den Menschen, zu den Gemeinden, die er auch gegründet hat, zu bringen. Er ist geprägt von dieser Liebe. Sie treibt ihn zeitlebens. Sie werden Paulus und Barnabas, sein Begleiter, sie werden zusammen ausgesandt auf eine erste Missionsreise von Antiochia. Und die ganze Gemeinde dort betet unter Handauflegung und sendet sie aus zu dem Werk, zu dem sie berufen wurden. Ja, das, was sie erfahren haben, wollen sie selber weitergeben. An Eifer in der Evangelisierung lässt Paulus sich nicht übertreffen. Er schreibt, wenn ich nämlich das Evangelium verkünde, kann ich mich deswegen nicht rühmen, denn ein Zwang liegt auf mir. Weh mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Wäre es mein freier Entschluss, so erhielte ich Lohn. Wenn es mir aber nicht frei steht, so ist es ein Auftrag, der mir anvertraut wurde. 1. Korinther 9. Ja, Paulus fühlt sich unentwegt von diesem Weh mir angetrieben. Jetzt könnte man meinen, ja, er ist wirklich ein Eiferer. Das ist er natürlich auch. Er brennt für das Evangelium. Er setzt sein Leben aufs Spiel. Er geht unermüdlich hinaus bis an die Grenzen der Erde. Aber was ihn wirklich treibt, das ist diese Liebe Christi. Die Liebe Christi drängt uns. Vom 2. Korintherbrief, 5. Kapitel, Vers 14. Ein ganz wichtiger Vers. Die Liebe Christi drängt uns. Er ist ja kein selbsternannter Apostel, der jetzt verbohrt sozusagen in eine oder in eine Sache verliebt, da sein Ding durchbringen will, wenn man das mal so salopp sagt. Nein, er ist von der Liebe Christi angefeuert. Wenn es auch manchmal mühsam, ja gefährlich ist für ihn, so lässt Paulus nicht nach. So schreibt er im 1. Thessalonicher Brief: Wir hatten vorher in Philippi viel zu leiden und wurden misshandelt, wie ihr wisst. Dennoch haben wir im Vertrauen auf unseren Gott das Evangelium Gottes trotz harter Kämpfe freimütig und furchtlos bei euch verkündet. Oder dann auch nochmal im 2. Korintherbrief: Daher erlahmt unser Eifer nicht in dem Dienst, der uns durch Gottes Barmherzigkeit übertragen wurde. Also er versteht sich in einem Dienst. Es ist nicht so, dass er das aus eigener Kraft machen wollte oder aus eigenem inneren Antrieb, sondern die Liebe Christi drängt ihn. Die Liebe, dass Christus alle Menschen von dieser Liebe, mit dieser Liebe erfüllen möge und sie zu Aposteln selber machen möge. Ja, da können wir wieder fragen, uns das auf uns übertragen. Wofür brenne ich? Brenne ich für das Evangelium Christi? Was motiviert mich, für den Glauben Zeugnis zu geben? Tue ich das überhaupt? Will ich das? Oder sage ich, ja, ich kann es ja nicht und eigentlich ist es dann doch, ich will es nicht. Ich fühle mich nicht befähigt dazu. Ja, dann zu dieser Zusage stehen, die Jesus einem jeden von uns macht, dass er den Heiligen Geist schenkt, dass er uns befähigt, dass er diese Liebe uns schenkt, die uns drängt. Der Heilige Geist ist ja nichts anderes als die Liebe Gottes. Ja, das war dieser zweite Punkt. Kommen wir jetzt zum dritten. Was auch ganz wichtig ist, dass Paulus nicht so im Alleingang rennt, sondern er hat immer auch den Gleichklang oder den Einklang gesucht mit den Angesehenen, wie er sagt, oder den Säulen, sprich den anderen Aposteln. Und das merkt man ganz deutlich bei dem Apostelkonzil in Jerusalem in den Jahren 48, 49. Da war Paulus anwesend. Also er war ja vorher auf der Missionsreise gewesen und nachher auch wieder ist er auf die zweite Missionsreise gegangen. Aber da dazwischen hat er sich die Mühe gemacht, eine Frage zu klären. Nämlich, es ging darum, ob die Heidenchristen verpflichtet sind, das jüdische Gesetz zu halten. Sprich, ob die Heiden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sich beschneiden lassen müssen. Das heißt also, zuerst Juden werden müssen, bevor sie Christen werden konnten. Das Apostelkonzil hat das verneint. Das heißt, es gibt keine jüdische Beschneidung für Heiden, sondern die konnten gleich Christen werden. Und diese Frage, das mag für uns ein bisschen heute befremdlich klingen, aber es war eine ganz wichtige Frage damals. Und Paulus wollte nicht einfach so seiner eigenen Einsicht jetzt folgen und sagen, das ist so, ich habe das als richtig erkannt, sondern er ist extra eben dann nach Jerusalem gereist, um das zu klären mit Petrus, mit Jakobus, mit denen, mit den Vorstehern der jüdisch-christlichen Gemeinde. Und da schreibt er im Galaterbrief: Ich legte der Gemeinde und im Besonderen den Angesehenen das Evangelium vor, das ich unter den Heiden verkündige. Ich wollte sicher sein, dass ich nicht vergeblich laufe oder gelaufen bin. Also wie gesagt, diese Angesehenen sind die Verantwortlichen der Jerusalemer Gemeinde, insbesondere Petrus natürlich und die anderen Apostel. Ja, also von der Intelligenz und von der missionarischen Durchschlagskraft, da konnte Paulus wohl alle Apostel in die Tasche stecken. Immerhin, das waren ja Fischer und er war ausgebildet im jüdischen Gesetz. ein wirklich intelligenter Kopf. Doch Paulus beugt sich ihrem Urteil. Er rennt eben nicht weiter im Alleingang, sondern er macht sich die Mühe, die Angelegenheit in Jerusalem klären zu lassen. Und hier auch wieder eine Frage an uns. Wie stehe ich zu den Säulen, also zu den Angesehenen, die auf heute übertragen heißen, ja, unsere Priester, unsere Bischöfe, unser Papst, die auch Gewicht haben, die vorangehen. Bin ich loyal oder ist mir das alles egal? Übe ich Kritik? Ziehe ich mich von der Kirche zurück, weil ich vielleicht verletzt worden bin von ihr? Also es gibt ja alle möglichen verschiedenen Haltungen, denen man heute gegenüber der Kirche begegnet. Was kann ich tun, damit Menschen heute auch eine Heimat finden in der Kirche? Dass sie durch mich eine Kirche erfahren, die anziehend ist, wo sich auch einer dem anderen unterordnet, wo wir ein Herz und eine Seele sind, wie es in der Apostelgeschichte heißt. Ich bin mir bewusst, wir sind da noch weit weg davon, aber das ist ja unser Ziel, wirklich in der Kirche auch ein Herz und eine Seele zu sein, damit wir ausstrahlen die Botschaft Jesu Christi, der sagt ja, seht, wie sie einander lieben. Daran soll man uns ja erkennen, wie wir als Gemeinschaft, Gemeinde sind, die offen sind für andere, die sie aufnehmen, die Heimat bieten können in der Kirche. Ja, soweit mal zu diesen Punkten. Denken wir noch einmal in einer kurzen Musikpause darüber nach. Wir sind dabei, uns anzuschauen, welche Punkte im Leben des Paulus in seinem Lebenslauf uns heute auch helfen können für eine Neuevangelisierung, und sind jetzt bei dem vierten Punkt angelangt, das Hören auf den Heiligen Geist. Nachdem Paulus also beim Apostelkonzil war und es geklärt wurde, dass die Nichtjuden jetzt nicht erst Juden werden müssen, bevor sie Christen werden konnten, ging dann Paulus auf die zweite Missionsreise, die von ihm von Kleinasien nach Griechenland brachte. Das ist von weltgeschichtlicher Bedeutung, weil nämlich dadurch das Evangelium nach Europa gelangte. Man kann das als einen Durchbruch verstehen, der das Evangelium wirklich zum Evangelium für die Völker machte. Die Apostelgeschichte verknüpft diesen Übertritt nach Europa mit einer Weisung durch den Heiligen Geist. Eine sehr interessante Passage, etwas länger, die ich Ihnen jetzt vorlesen möchte. Apostelgeschichte 16. Weil ihnen, also Paulus und sein Begleiter, aber vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort in der Provinz Asien zu verkünden, reisten sie durch Phrygien und das galatische Land. Sie zogen an Mysien entlang und versuchten, Bithynien zu erreichen. Doch auch das erlaubte ihnen der Geist Jesu nicht. So durchwanderten sie Mysien und kamen nach Troas hinab. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Ein Mazedonier stand da und bat ihn, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Auf diese Vision hin wollten wir sofort nach Mazedonien abfahren, denn wir waren überzeugt, dass uns Gott dazu berufen hatte, dort das Evangelium zu verkünden. So brachen wir von Troas auf und fuhren auf dem kürzesten Weg nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi. Soweit die Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte beschreibt das als einen interessanten geistlichen Vorgang. Wir hören jetzt nur so diese uns unbekannt klingenden Orte, Phrygien, Mysien und so weiter. Aber dass da ein interessanter geistlicher Vorgang im Hintergrund ist, das möchte ich jetzt hier mal herausarbeiten. Das ist beispielhaft für vieles, was wir selber erleben. wir haben Pläne, wir wollen hier hinfahren und dorthin fahren, wir wollen das unternehmen und jenes unternehmen und es blockiert halt alles. Es lässt sich einfach nicht durchführen. Es ist uns verwehrt, manchmal auch durch den Heiligen Geist verwehrt, wie wir hier hören. Erst durch ein Eingreifen Gottes können wir dann eine ganz andere Richtung einschlagen. Und man fragt sich so, ja, warum denn diese Umwege? Hätte der Geist Gottes das uns nicht gleich zeigen können? Aber das ist eben diese geistliches Gesetz, dass sich Gottes Wege nicht immer sofort aufzeigen, sondern erst nach langem Hin und Her oder nach langem Suchen auch, dass unser Herz offen wird, sensibel wird. Und dann erst tun sich diese Wege nach einigem Hin und Her auf. Dann aber heißt es, dem geistlichen Impuls gehorchen und auf dem erkannten Weg gehen. Ja, dann könnten wir uns fragen, ja, wie höre ich auf den Heiligen Geist? Zunächst einmal natürlich um ihn bitten. Sich von ihm führen lassen heißt, um ihn zuerst bitten. Sie kennen bestimmt Heilig-Geist-Gebete, die Pfingstsequenz oder Komm Schöpfergeist oder einfach nur diesen Impuls immer wieder zu wiederholen, Veni Sancti Spiritus oder Komm Heiliger Geist. Immer wieder darum bitten, dass er uns führt und gerade da, wo es nicht klar zu sein scheint, wie der Weg weitergeht, wo ich auch mich öffnen lassen muss von ihm. Zum Beispiel jetzt gerade, wenn wir das wieder auf Neuevangelisierung übertragen, wer soll denn jetzt von mir angesprochen werden, gerade jetzt in diesem Moment? Wer braucht mich jetzt? Vielleicht ist es ein Wort des Trostes, dass Sie irgendjemandem schenken, der Ihnen jetzt gerade über den Weg läuft. Ja, bitten Sie um solche Begegnungen, dass Sie, dass wirklich Jesus Christus in diese Herzen dann einziehen kann und Sie selber merken, oh, das ist jetzt etwas, eine Begegnung, die ist nicht von mir selbst gemacht, sondern sie wurde geführt, herbeigeführt, nämlich vom Heiligen Geist geführt. Ja, und ein letzter Punkt, ein ganz wichtiger Punkt, was wir auch sehen bei Paulus, dass der Glaube ein Wachstum braucht. Also es gibt diese Begegnung natürlich mit Jesus Christus, diese einmaligen, besonderen Begegnungen, aber vieles wächst dann auch im Verborgenen. Und es braucht einfach so diesen Hirtendienst, wie wir es beim Paulus sehen, der seine Gemeinden zwar gründet und sie scheinbar manchmal sich selber überlässt, aber nein, er schreibt auch Briefe, um Kontakt mit ihnen zu halten und verbringt auch längere Zeit, also in Korinth oder in Ephesus, um dort den Glauben zu festigen. Und diese Briefe eben, wenn er nicht selber dort sein kann, sind ja beantworten Fragen, wo er, der Korintherbrief zum Beispiel, wo er, oder auch der zweite Korintherbrief, wo er Fragen beantwortet, dass die Gemeinden wissen, wo es lang geht, dass sie eine Führung auch haben. Also er sorgt sich wie eine Mutter um seine Kinder. Er sorgt sich, dass der Glaube dort wächst. Es sind uns seine Briefe an die Thessalonicher oder die Philipper zum Beispiel erhalten, die Galater. Interessant, er nennt dort den Namen Jesu in seinen Briefen insgesamt 380 Mal. Erstaunlich. Also er ist so davon in Anspruch genommen, er brennt dafür, den Namen Jesu bekannt zu machen. Das Leben Jesu dort ja bei den Menschen so bekannt zu machen, sein Tod, seine Auferstehung, dass sie davon geprägt werden. Ja, und was ich am Anfang schon angekündigt habe, bereits in den ersten Anfängen der Kirche vermischen sich, wenn man so will, Evangelisierung und Neuevangelisierung. Neuevangelisierung in dem Sinn, dass der Glaube ja immer erneuert werden muss, korrigiert, ergänzt, vertieft werden muss. Denn wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist das in der Tat noch keine Garantie, dass jemand in diesem Glauben bleibt und darin wächst. Bei Paulus heißt tiefer und präziser in den Glauben einzuführen, zum Beispiel in der Apostelgeschichte wieder, gibt es ein schönes Zitat. Paulus traf einige Jünger und fragte sie, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Sie antworteten ihm, wir haben noch nicht einmal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Ja, und Paulus unterweist sie dann eben über den Heiligen Geist, er legt ihnen die Hände auf und sie empfangen diesen Geist Gottes. Genauso in Apostelgeschichte 18, wo Priscilla und Aquila dem Apollos zuhören. Und weil dieser nur die Taufe des Johannes kannte, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer dar. Eine Neuevangelisierung kann auch Korrektur bedeuten, wenn Paulus zum Beispiel den Galatern vorwirft, O ihr unvernünftigen Galater, wer hat euch verblendet? Ist euch Jesus Christus nicht deutlich als der Gekreuzigte vor Augen gestellt worden? Dies eine möchte ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes oder durch die Botschaft des Glaubens empfangen? Seid ihr so unvernünftig? Am Anfang habt ihr auf den Geist vertraut und jetzt erwartet ihr vom Fleisch die Vollendung. Habt ihr denn so Großes vergeblich erfahren? Also da schimpft der Paulus direkt mit den Galatern, um sie eben zum richtigen Glauben wieder zurückzubringen. Der Glaube ist organisch. Er hat immer mit Wachstum oder Rückgang, mit Erneuerung oder Verfall zu tun. Hindernisse von außen können ihn bedrohen. Nun wieder die Frage an uns, wie kann ich denn im Glauben wachsen? Wie kann ich anderen helfen, im Glauben zu wachsen? Also zum Beispiel, indem ich im Wort Gottes lese oder auch die anderen darauf hinweise, wie wertvoll und kostbar das Wort Gottes ist. Oder auch diese Sakramente empfangen, allen voran die Beichte oder die Eucharistie. Oder wenn es sei es auch nur so eine Ermutigung mal zwischendurch zu geben. Schau auf das, was Gott in deinem Leben getan hat. Das sind solche Beispiele. Nun kommen wir jetzt zum Ende seines Lebens. Paulus wurde um das Jahr 58 oder 59 in Jerusalem und Caesarea gefangen gesetzt und dann nach Rom geschickt. Er hat an den Kaiser appelliert und er erreicht Rom im Jahr 60. Jetzt war er am Ziel. Das Evangelium musste die Hauptstadt, das Zentrum der damaligen Welt erreichen. Man mag an dieses Wort denken, ich mache dich zum Licht für die Völker, damit mein Heil bis an das Ende der Erde reicht. Aus Jesaja. Ja, Rom war wirklich das Zentrum, das Ende der Erde, das das Ende der Erde mit seinen Völkern umfasst. Er durfte dort unter Bewachung in einer Wohnung leben. Und noch die letzten Worte der Apostelgeschichte bezeugen uns immer noch das Drama der Annahme oder Ablehnung des Evangeliums. Da heißt, Paulus blieb 2 volle Jahre in seiner Mietwohnung und empfing alle, die zu ihm kamen. Die einen ließen sich durch seine Worte überzeugen, die anderen blieben ungläubig. Damit endet die Apostelgeschichte. Paulus wurde dann im Jahr 64 oder 67 enthauptet. Er gab sein Leben für Jesus Christus, dem er zeitlebens gefolgt war, dessen Liebe ihn zeitlebens gedrängt hat, sein Wort zu verkünden. Was Paulus so anziehend macht, wo er uns ein Vorbild sein kann, ist nochmal so als Zusammenfassung unserer 5 Punkte. Diese Freundschaft, Beziehung mit Jesus Christus, sein Feuer für das Evangelium Christi, die Liebe Christi drängt uns, seine Einheit mit den Säulen, also heute den Bischöfen, den Hirten, die vorangehen, sein Hören auf den Heiligen Geist und seine Sorge, dass der Glaube wächst und sich vertieft. So dürfen wir uns auch von ihm anspornen lassen, diese Beziehung zu Jesus Christus zu suchen, seinen Durst in uns zu spüren, wie Paulus Menschen zum Glauben zu führen. Und auch die Einheit miteinander und den Hirten der Kirche zu suchen, den Heiligen Geist wirken lassen, unterwegs bleiben, damit möglichst viele, ja alle Menschen, sich zu Jesus Christus hinkehren, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Und wir danken Ihnen, Frau Dr. Veronika Ruf, für Ihre Gedanken zum Thema Die Liebe Christi drängt uns, Paulus und die Neuevangelisierung. Ich denke, da sind jetzt viele Fragen möglich, wenn wir an unsere Gemeinden denken und die Situation vor Ort. Wie können wir uns von der Liebe Christi drängen lassen hin zu den Menschen unserer Zeit? Wenn Sie Fragen haben an Frau Ruf, sie ist Referentin für Neuevangelisierung im Bistum Augsburg und begleitet Gemeinden bei diesem Prozess der Neuevangelisierung. Sie können die Gelegenheit jetzt gerne nutzen und anrufen unter 089 517 008 008. Ich wiederhole die Nummer 089 517 008 008. Es geht um die Neuevangelisierung. Paulus und die Neuevangelisierung. Die Liebe Christi drängt uns. Das ist das Thema in dieser Sendung mit Frau Dr. Veronika Ruf, Referentin für Neuevangelisierung im Bistum Augsburg, 089 517 008 008. Die Hörernummer von Radio Horeb, und gewählt hat sie Frau Scheb aus Nussloch. Das liegt bei Heidelberg. Grüße Sie, Frau Scheb.
Guten Tag. Und guten Tag, Frau Dr. Ruf.
Ja, grüß Gott.
Für mich ist das ein bisschen ein Problem, das Ganze. Ich bin alleinstehend, ich bin unverheiratet, gehöre der Schönen Stadtbewegung im Krankenbund an. Ich habe aber keine Bekannte und Freunde. Wen soll ich evangelisieren? Die in der Pfarrei, wenn ich da was sage, die wollen das, wollen die nicht. Die eigene Schwester mit Neffe, die sind, dann darf ich das gar nicht nennen. Also ich kann ja nicht von Haustür zu Haustür gehen und den Glaube verbreiten wollen wie die Zeuge Jehovas. Ich kann eigentlich eins nur machen, immer in der eigenen Wohnung bleiben und im Stille beten. Und die Sakramente empfange ich und die Beichte, das bin auch eine von den sechs, die an Ostern in die Beichte gegangen sind, bei einer Katholikenzahl von 4000. Und wenn ich da jemand sagt, ich würde die nicht, ich kann nicht auf fremde Leute zugehen, wo ich gar nicht kenne. Und die in der eigenen Verhältnis, ich bin alleinstehend, bin die meiste Zeit allein. Was soll ich da machen?
Frau Scheb, da sind viele Punkte gleich mit drin in Ihrer Frage. Ich denke mal, das eine ist die Frage, ja, soll man hingehen als Kirche und einfach die Leute ansprechen, von denen man gar nicht weiß, ob sie das nun hören wollen, was man ihnen jetzt zu sagen hat?
Ja. Wie vielleicht beim Einkaufen oder auf der Straße, aber ich genau, kann ja nicht so was.
Ein Punkt. Kann man ja nicht. Genau. Manche machen das, das ist ein Aspekt. Hören wir mal, was Frau Ruf dazu zu sagen hat.
Ja, ich glaube, das kostet natürlich viel Überwindung, auf jemanden zuzugehen. Und wir haben natürlich sofort, ja, wie Zeugen Jehova oder so, also im Kopf, wobei wir das auch bewundern müssen. Wie Menschen so auch stehen können zu ihrem Glauben und auf jemanden zugehen können. Aber andererseits natürlich muss man das ja respektieren, wenn jemand nichts hören will, dann können wir es nicht überstülpen. Also es muss schon auch so sein, dass man ja gefragt wird sozusagen, auch nach dem eigenen Glauben. Es nützt nichts, die Liebe Christi drängt uns schon, aber es muss ja auch jemand offen sein dafür, das anzunehmen. Also es braucht immer so einen Austausch und eine Sensibilität, und da muss man einfach auch den Heiligen Geist wirken lassen und ihn bitten, dass er diese Gelegenheiten schafft, wo ich über meinen Glauben sprechen kann. Sei es im Arztzimmer oder was weiß ich, im Bus, oder manchmal gibt es ja solche Begegnungen. Sie mögen selten sein, aber doch, sie sind da. Und natürlich ist das Wichtigste zuerst ist das Gebet. Um Umkehr, weil wir das ja nicht machen können, so diese Beziehung herstellen zwischen jemanden und Jesus Christus, das geht nicht, sondern es muss immer vom Geist Gottes geführt und getragen sein, und da sensibel zu werden, Zeugnis zu geben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig.
Das heißt, es geht nicht darum, planlos Menschen anzusprechen. Auf der anderen Seite gibt es ja immer wieder auch Leute, die sagen, ich bin da von jemand angesprochen worden, der hat gesagt, ich habe den Eindruck, ich soll dir das und das sagen, und das war genau das Richtige. Mhm. Das heißt, da wirklich nicht auf der einen Seite manchmal fähig zu sein, über seinen Schatten zu springen und auch etwas zu sagen, was man in dem Moment wirklich von sich aus niemals täte. Mhm. Auf der anderen Seite geht es auch nicht darum, wahllos überall herumzulaufen.
Mhm, genau.
Und wenn man das nicht als Missionsgruppe tut, nicht? Ja. Da ist das ja nochmal was anderes.
Ja, genau. Mhm. Und einen Punkt möchte ich von Ihnen noch herausgreifen, Frau Scheeb. Mhm. Die Beichte. Freilich sind viele, die nicht gehen, aber Sie geben ja Zeugnis dadurch, dass Sie gehen. Dann werden doch andere auch vielleicht mal aufmerksam. Und wenn Sie konsequent auch das meinetwegen auch stellvertretend tun für jemanden, im Geist denjenigen mitnehmen, von dem Sie wissen, der geht jetzt nicht zu den Sakramenten, die mitnehmen, mit hineinnehmen, das ist auch ein ganz großer Dienst, der irgendwann auch einmal Früchte tragen wird.
Und dann noch ein letztes, vielleicht auch Frau Scheeb hat angesprochen, dass sie eben nicht viel raus kann aus ihren vier Wänden. Ich musste da an die heilige Clara denken, die ja mit dem heiligen Franziskus zusammen sozusagen ein Team war, könnte man fast sagen, die mit ihren Schwestern halt zu Hause blieben und beteten, während die anderen unterwegs waren. Kann das auch das Gebet auch ein missionarischer Dienst sein?
Ja, natürlich. Also was wären wir in einem Institut für Neuevangelisierung, wenn Menschen nicht für uns beten würden? Also das wäre völlig fruchtlos, glaube ich. Und da bin ich so dankbar für jedes Gebet, das in irgendeiner Wohnung gesprochen wird in diesem Anliegen der Neuevangelisierung.
Dann danke ich Ihnen ganz herzlich, Frau Scheeb, für Ihren Anruf. Herzlichen Dank auch im Namen aller derjenigen, die sprechen, wie auch wir bei Radio Horeb, für alle, die für uns beten. Das ist wirklich ein ganz wichtiger Dienst, der auch den Weg bereitet, oft zu den Herzen der Menschen, ohne denen vieles, was gesagt wäre, überhaupt nicht zum Ziel käme. Vielen herzlichen Dank Ihnen. Alles Gute nach Nussloch und wir kommen zu Frau Keller in München. Grüß Sie, Frau Keller.
Grüß Gott. Ich habe gehört, dass die Muslime und ich meine die freundlichen, gastfreundlichen Muslime, die sprechen immer über ihren Glauben miteinander. Und im Kontrast tun die Christen das nicht, es sei denn, die sind in Gebetsgruppen oder so. Aber die sprechen nicht und man könnte sagen, ich bin Christ und sie sind Muslime, ah, guten Tag. Oder das ist im Orient, im Nahen Osten ganz, ich meine, das war vielleicht, ist es nicht jetzt, aber das war gang und gäbe, dass man über den Glauben spricht. Und ich nehme mich nicht aus, ich habe Scheu darüber. Früher habe ich wunderbare Medaillen ausgeteilt und dann habe ich aufgehört damit, weil ich weiß es nicht. Ich finde wirklich, dass das Gebet das Wichtigste ist.
Frau Keller, hören wir mal, was Frau Ruf noch dazu sagen kann. Das ist vielleicht eine Haltung, die wir oft haben. Wir sehen, dass andere, auch andere Glaubensgemeinschaften, nicht nur die Zeugen Jehovas, auch andere, sie hat gesagt, viele muslimische Gläubige, gehen sehr viel unbekümmerter und auch offensiver mit ihrem Glauben um als wir. Ist es so, dass wir da manchmal zu schüchtern sind?
Ja, glaube ich schon. Also wir haben so diese Mentalität, Glauben ist Privatsache. Das geht niemand etwas an. Und gerade das müssen wir ja jetzt ablegen in unserer heutigen Zeit. Glaube geht es ja wohl jemand etwas an, wenn wir auf den Paulus schauen. Natürlich nicht in dem Sinn, dass er so missionieren hat, so manchmal noch so einen Beigeschmack, also jemand etwas überstülpen. Nein, nicht so, sondern wie Papst Franziskus sagt, in der Freude, die Freude des Evangeliums weitergeben. Können die Menschen das an unserem Gesicht schon ablesen? Und dann natürlich auch an unseren Worten, wie wir unseren Glauben leben. Es geht darum, den Glauben zu bezeugen, also nicht überzustülpen. Mhm. Und da jede Gelegenheit zu suchen. Und wenn es nur eben ein freundliches Lächeln, ein freundliches Wort ist, die Leute merken, dass in uns etwas anders ist als in anderen Menschen. Nämlich, dass in uns wirklich auch Jesus Christus gegenwärtig ist und der Glaube in uns lebt.
Das ist vielleicht auch die Hauptfrage, die wir haben. Glaube ich überhaupt, dass man ohne den Glauben an Jesus Christus genauso gut leben kann wie mit? Mhm. Also ist das, drängt mich wirklich etwas hinaus? Und dann werde ich natürlich eher versuchen, eine Gelegenheit zu finden, auch den anderen davon zu erzählen. Wenn ich diesen inneren Drang, wie ich Paulus nicht habe, dann werde ich mich wahrscheinlich auch eher zurückhalten und sagen, naja, Hauptsache jeder wird auf seine Fassung glücklich.
Ja, genau.
Genau. Wir kommen nun in eine Region zu einer Hörerin, die wirklich ist, manchmal in manchen Gegenden Niemandsland ist, nach Halle zu Frau Sparing. Grüß Sie, Frau Sparing.
Ja, hallo. Ich grüße alle Hörer und Frau Ruf. Ich habe Ihre Sendung verfolgt und möchte mal mein Beispiel nennen. Ich bin nicht getauft und bin aber zu dem Glauben durch meine Cousine gekommen. Sie bringt mir das immer, sie hat mir das nahegebracht und ich habe so eine Sehnsucht verspürt nach Jesus und ich finde das sehr schön und habe mich auch dadurch in unseren Ort in die katholische Kirche. Ich bin einfach gegangen, ich habe allen Mut zusammengenommen. Ich wusste ja auch nicht so richtig, bin ich da erwünscht. Aber sie hat mich auch nach Obingen mit mal genommen in einen Gottesdienst. Und ich war da so bezaubert von allen. Also wirklich diese Ausstrahlung, die Sie gerade erwähnten. Es ist spürbar und wunderschön. Und es hilft mir so im Alltag, dass ich jetzt selber durch viel Material, was sie mir gegeben hat und Gesprächen über eine Taufe nachdenke. Und durch mich, kann ich mit dem Glauben mit meiner Familie und so mit vielen Problemen, wie ich das so sagen will, ich bin ruhiger geworden und habe Vertrauen und Vertrauen in Jesus und es ist einfach toll.
Vielen, vielen Dank, dass Sie angerufen haben, Frau Sparing. Sie haben ein wunderschönes Zeugnis erzählt von Ihrer persönlichen Geschichte und dass das unterstreicht, Frau Ruf, nicht wahr? Es ist eben, manchmal meinen wir immer, ach, die anderen kommen auch ganz gut ohne aus, aber vielleicht, wenn man hinter die Kulissen schaut, dann merkt man doch, dass viele eine Sehnsucht haben und dass da sie sich nach diesem Tragenden, nach diesem Tragen durch Jesus sehnen oft.
Mhm. Ja. Ich bin so dankbar, Frau Sparinger, für dieses schöne Zeugnis und wie Sie das so geschildert haben, dieses tastende Suchen und ja, bin ich da erwünscht in der Kirche und ich möchte Ihnen sagen von Herzen, Sie sind erwünscht. Und das möchte ich auch allen sagen, die zuhören, Sie sind erwünscht in der Kirche, weil es ist eine große, schöne Gemeinschaft und es ist schön, zu einer solchen Kirche auch dazu zu gehören. Bei allem, was auch man kritisieren könnte oder Verletzungen da sind, was auch immer. Aber es ist eine schöne Gemeinschaft. Es ist eine Heimat, wo man zusammengehört. Und ja, Frau Sparing, danke noch einmal für Ihre Worte.
Und ich denke, damit müssen wir leider diese Sendung beschließen, dürfen aber auch, das ist ein wunderschöner Schlussgedanke, alle sind erwünscht. Herzlichen Dank, Frau Dr. Veronika Ruf, für Ihre Gedanken zum Thema Die Liebe Christi drängt uns, Paulus und die Neuevangelisierung. Danke, dass Sie aus dem Völkerapostel auch als Apostel für unsere Zeit noch einmal vorgestellt haben. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen für Ihr Wirken im Bistum Augsburg. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, noch die Nummer von unserem Hörerservice bekannt zu geben. Vielleicht gibt es auch jemanden, der mal neu dazu stößt. 08328 921 110 ist die Nummer für alle Informationen, die Sie brauchen über das Programm von Radio Horeb. Ich verabschiede mich auch von Ihnen. Alles Gute, noch einen gesegneten Nachmittag. Bleiben Sie dabei im Programm. Ihre Gabi Fröhlich.